Diese Geschichte stammt von Edith Wharton. Ich bin auf sie gestoßen, als ich nach Gespenstergeschichten gesucht habe. Ich erinnere mich, dass wir früher so ein Buch hatten, in dem viele Gespenstergeschichten standen, die jetzt nicht so wahnsinnig blutig, dramatisch waren, aber doch irgendwie unheimlich. Und nach langer Suche habe ich auch die Geschichten gefunden, vielleicht komme ich zu denen später nochmal. Aber mir ist Edith Wharton begegnet, die wahrscheinlich den meisten bekannt ist durch ihren Roman Zeit der Unschuld, der von Martin Scorsese verfilmt wurde. Genau, das wird jetzt eine etwas längere Geschichte, aber ich hoffe, ihr mögt sie. Danach. Oh, natürlich gibt es eins, aber ihr werdet es nie als solches erkennen. Diese Beteuerung, die 6 Monate zuvor lachend in einem junihellen Garten hervorgestoßen worden war, kam Mary Boyne mit einem neuen Verständnis für ihre Bedeutung wieder in den Sinn, während sie im Dezemberdämmer stand und darauf wartete, dass die Lampen in die Bibliothek gebracht würden. Ihrer beider Freundin Alida Stair hatte diese Worte ausgesprochen, als sie bei ihr in Pangburn auf dem Rasen beim Tee saßen, und zwar in Bezug auf genau das Haus, dessen Hauptcharakteristikum besagte Bibliothek darstellte. Mary Boyne und ihr Mann waren nach England gekommen, um in einer der südlichen oder südwestlichen Grafschaften nach einem Landsitz zu suchen, und hatten sich gleich nach ihrer Ankunft an Alida Stair gewandt. Aber erst nachdem sie mehrere praktische und vernünftige Vorschläge abgelehnt hatten, ließ ihre Freundin schließlich verlauten: »Tja, dann gäbe es da noch Ling in Dorsetshire. Es gehört Hugos Vettern und sie geben es für einen Pappenstiel her.« Die Gründe, die sie hierfür nannte, die entfernte Lage fern einer Bahnstation sowie das Fehlen von elektrischem Licht, Warmwasserleitungen und anderen vulgären Notwendigkeiten, hatte den beiden Amerikanern erst so recht den Mund wässrig gemacht. Hielten sie als unverbesserliche Romantiker doch hartnäckig daran fest, dass gerade solche einrichtungstechnischen Mängel höchste architektonische Reize garantierten. Und sie hatten mit launiger Detailfreude ihre diversen Zweifel und Forderungen aufgelistet und so lange nicht glauben wollen, dass das empfohlene Haus wirklich aus der Tudorzeit stammte, bis sie erfuhren, dass es keine Heizung hatte und die Wasserversorgung bedauerlicherweise unzuverlässig war. »Das ist ja zu ungemütlich, um wahr zu sein«, hatte Edward Boyne jedes Mal gejubelt, wenn ihre Freundin wieder ein Manko eingestand, dann seine Schwärmerei aber unterbrochen und mit neuerlich aufflammendem Misstrauen gefragt: »Und das Gespenst? Du hast uns die Tatsache verheimlicht, dass es kein Gespenst gibt.« Mary hatte in dem Augenblick mitgelacht. Fast gleichzeitig mit ihrem Lachen war sie jedoch von einer ganzen Reihe verschiedenartiger Empfindungen gepackt worden und hatte in dem aufgeräumten Tonfall von Alidas Antwort einen gewissen Widerwillen entdeckt. »Und natürlich gibt es eines, aber ihr werdet es nie als solches erkennen.« »Nie als solches erkennen«, mäkelte Boyne. »Aber was um alles in der Welt macht ein Gespenst zu einem Gespenst, wenn nicht die Tatsache, dass man es auch als solches erkennt?« »Das kann ich nicht sagen, aber so heißt es nun einmal.« »Dass es dort ein Gespenst gibt, das niemand als Gespenst erkennt?« »Naja, zumindest erst danach. Erst lange danach.« Und dann plötzlich, Mary sprach wie aus den Tiefen einer dunklen Ahnung heraus, plötzlich, lange danach, sagt man sich: »Das war es?« Sie erschrak über die Grabesstimme, mit der sie in die Neckereien der beiden anderen hineinfragte, und sie sah den Schatten desselben Schreckens über Alidas Pupillen huschen. »Ach, zum Teufel mit der Warterei«, fuhr Ned dazwischen. »Das Leben ist zu kurz für ein Gespenst, an dem man erst im Nachhinein seinen Spaß haben kann. Gibt es denn da nichts Besseres für uns, Mary?« Aber es stellte sich heraus, dass ihnen dies offenbar nicht bestimmt war. denn 3 Monate nach ihrer Unterhaltung mit Mrs. Stair wohnten sie in Ling und führten dort das Leben, das ihnen allzu erstrebenswert erschienen war, dass sie es bis in seine sämtlichen alltäglichen Einzelheiten hinein vorausgeplant hatten. Um im dämmerigen Dezemberlicht an einem Kamin mit genauso einem breiten Rauchabzug zu sitzen, unter solch schwarzen Eichensparren und um des Hochgenusses solcher Empfindungen willen, hatte Boyne verbissen als Ingenieur gearbeitet, bis ihnen der gewaltige Gewinn aus der Blue Star Mine mit einer Plötzlichkeit, die sie noch immer verblüffte, auf einen Streich die Mittel und die Muße in den Schoß gelegt hatte, das Leben zu genießen. Sie hatten nie auch nur für einen Augenblick die Absicht gehabt, ihre Zeit fortan mit Nichtstun zu verbringen, aber sie gedachten sich nur harmonischen Tätigkeiten zu widmen. Sie sah sich beim Malen und der Gartenarbeit, er träumte von der Fertigstellung seines lang geplanten Buches über die ökonomischen Grundlagen der Kultur, und um solch fesselnde Aufgaben zu bewältigen, vermochten sie gar nicht zurückgezogen genug zu leben. Das Gefühl von Erinnerung an die vergangenen Zeiten in Ling war für Mary noch nie so stark gewesen wie an diesem Nachmittag, als sie sich, während sie in der Bibliothek weilte, von ihrem Platz erhob und zwischen die Schatten des Kaminaufbaus stellte. Ihr Mann war nach dem Essen zu einer seiner langen Wanderungen durch das Hügelland aufgebrochen. Sie hatte unlängst festgestellt, dass er es vorzog, alleine zu gehen, und war zu dem Schluss gelangt, dass ihm sein Buch zu schaffen machte und er diese einsamen Nachmittage brauchte, um die Probleme, die von der morgendlichen Arbeit übrig geblieben waren, in aller Ruhe zu überdenken. Zwischen seinen Augen standen Falten des Getriebenseins, wie sie sich in seinen Ingenieurstagen dort nie gebildet hatten. Er hatte damals oft fast krank vor Erschöpfung ausgesehen. Der eigentliche Dämon der Sorge aber hatte nie seine Stirn gefurcht. Dabei zeigten die wenigen Seiten, die er ihr bisher vorgelesen hatte, die Einleitung und eine Zusammenfassung des ersten Kapitels, dass er sein Thema fest im Griff hatte und ein immer größeres Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten besaß. Diese Tatsache stürzte sie in noch größere Verwirrung, da jetzt, wo das Berufsleben samt seinen beunruhigenden Folgeerscheinungen hinter ihm lag, die einzige andere mögliche Besorgnisquelle ausgetilgt war. Sollte es also seine Gesundheit sein? Aber in physischer Hinsicht ging es ihm besser, seit sie nach Dorsetshire gekommen waren. Er wirkte kräftiger und hatte eine frischere Gesichtsfarbe und klarere Augen als zuvor. Erst in der letzten Woche hatte sie die unbestimmbare Änderung an ihm bemerkt, die sie in seiner Abwesenheit fahrig werden ließ und ihr in seiner Gegenwart die Kehle zuschnürte, als ob sie es sei, die ein Geheimnis vor ihm zu verbergen hatte. Der Gedanke, dass es zwischen ihnen vielleicht ein Geheimnis gab, versetzte sie in jähes Erstaunen, und sie blickte suchend in dem langgestreckten Raum umher. Ob es das Haus sein kann, überlegte sie. Allein schon die Bibliothek hätte voller Geheimnisse stecken können. Sie schienen sich mit dem Einbruch der Dämmerung darin übereinander zu stapeln, wie die Lagen um Lagen von samtenen Schatten, die von der niedrigen Decke, den Bücherreihen, dem rauchgeschwärzten Kaminaufbau herabgesunken kamen. Aber natürlich, in dem Haus spukt es ja, schoss es ihr durch den Kopf. Obwohl das Gespenst in den Scherzen ihrer ersten 1-2 Monate in Ling mit ziemlicher Regelmäßigkeit aufgetaucht war, hatten sie nach und nach aufgehört, von ihm zu sprechen, da es ihre Fantasie nicht wirklich beflügelte. Wie sich dies für die Besitzerin eines Spukhauses ziemte, hatte Mary unter ihren ländlichen Nachbarn zwar noch die üblichen Erkundigungen eingezogen, außer einem vagen »Ja, so heißt es, Ma'am«, von den Dörflern aber nichts in Erfahrung zu bringen vermocht. Der flatterhafte Geist hatte offenbar nie genügend Identität gewonnen, um die Bildung einer Sage anzuregen. Und so hatten die Boynes die Sache nach einer Weile auf ihrem Soll- und Haben-Konto abgebucht und waren übereingekommen, dass Ling zu den wenigen Häusern zählte, die per se so viele herausragende Eigenschaften besaßen, dass sie keiner zusätzlichen übernatürlichen Erhöhung bedurften. Und das dürfte wohl auch der Grund sein, warum der arme, unfähige Dämon den leeren Raum vergeblich mit seinen majestätischen Schwingen peitscht. Oder aber, gab Ned in demselben Tonfall zurück, er schafft und schafft es in einem so gespensterhaften Umfeld einfach nicht, seine gesonderte Existenz als Gespenst zu behaupten. Und daraufhin war ihr unsichtbarer Hausgenosse schließlich aus ihren Bemerkungen verschwunden, die ohnehin so zahlreich waren, dass sie den Verlust schon bald überhaupt nicht mehr bemerkten. Jetzt, während sie so am Kamin stand, spürte sie, wie der Gegenstand ihrer früheren Neugier wieder Konturen gewann und in ihr gleichzeitig ein neues Verständnis für seine Bedeutung erwachte. Ein Verständnis, das durch den tagtäglichen Aufenthalt am Schauplatz des im Verborgenen lauernden Rätsels allmählich herangereift war. Es war natürlich das Haus selbst, das Gespenster zu sehen vermochte, das visuell, aber heimlich mit seiner Vergangenheit kommunizierte. Und wenn es einem gelang, ausreichend enge Kontakte zu ihm zu knüpfen, konnte man sein Geheimnis unter Umständen lüften und selbst zu einem Geisterseher werden. Vielleicht war ihr Mann dies während seiner langen Stunden in eben diesem Raum, den sie immer erst am Nachmittag betrat, bereits geworden und trug nun schweigend die Bürde dessen, was er ihm enthüllt hatte, mit sich herum. Mary kannte die in der Welt der Gespenster geltenden Gesetze gut genug, um zu wissen, dass es sich nicht schickte, über die Geister, die man sah, zu sprechen. Das zu tun, wäre fast ebenso geschmacklos gewesen, wie im Club den Namen einer Dame zu nennen. Doch stellte sie diese Erklärung nicht wirklich zufrieden. Was außer dem Spaß an einer ordentlichen Gänsehaut, dachte sie, könnte ihn denn schon an diesen alten Gespenstern reizen? Und damit sah sie sich aufs Neue mit dem grundlegenden Dilemma konfrontiert, der Tatsache, dass es in Ling eigentlich keine Rolle spielte, wie empfänglich oder unempfänglich man für geisterhafte Einflüsse war, da man dort ja ein Gespenst, selbst wenn man es sah, nicht als solches erkannte. Erst lange danach, hatte Alida gesagt. Nun, einmal angenommen, Ned hatte kurz nach ihrer Ankunft eines gesehen und erst vor einer Woche begriffen, was ihm da geschehen war. Mehr und mehr unter dem Bann der Stunde stehend, ließ sie ihre Gedanken zu den Tagen ihres Einzugs zurückwandern, wobei sie sich zuerst allerdings nur an das höchst lebhafte Durcheinander des Auspackens, Aufräumens, Bücherordnens und die Rufe erinnerte, die sie einander aus entlegenen Winkeln des Hauses zugeworfen hatten, während es sich ihnen Kostbarkeit um Kostbarkeit enthüllte. Und in diesem Zusammenhang fiel ihr schließlich auch wieder der laue Oktobernachmittag ein, an dem sie nach dem Überschwang der ersten überstürzten Forschungszüge zu einer gründlichen Untersuchung des alten Hauses übergegangen waren und dabei, wie eine Romanheldin, auf ein Paneel gedrückt hatte, das aufgeschwungen war und den Zugang zu einer Wendeltreppe freigegeben hatte, die zu einem schmalen Sims auf dem Dach führte. Dem Dach, das von unten auf allen Seiten so abschüssig aussah, als ob nur geübte Füße darauf Tritt fänden. Der Ausblick von dieser verborgenen Ecke war bezaubernd, und sie war hinuntergeeilt, um Ned von seinen Papieren wegzuzerren und ihre Entdeckung mit ihm zu teilen. Sie erinnerte sich noch, wie er, neben ihr stehend, seinen Arm um sie gelegt hatte, während ihre Blicke den auf- und absteigenden Konturen der Hügel bis zum Horizont gefolgt und dann zufrieden zurückgeschweift waren um die Arabesken der Eibenhecken am Fischteich und den Schatten der Zeder auf dem Rasen nachzuziehen. Und jetzt die andere Seite, hatte er gesagt und sie in seinem Arm umgedreht, und eng an ihn gespiegt, hatte sie sich das Bild des von grauen Mauern umgebenen Hofes, der auf den Toren kauernden Löwen und der bis zur Hauptstraße am Fuße der Hügel führenden Lindenallee einem belebenden Trank gleich einverleibt. Genau in diesem Augenblick, während sie so schauten und einander umschlungen hielten, hatte sie eine Lockerung in seinem Griff gespürt und ein schneidendes »Hallo« gehört, das sie herumwirbeln und ihm einen überraschten Blick zuwerfen ließ. Und da, ja, jetzt erinnerte sie sich wieder ganz deutlich, hatte sie auf seinem Gesicht einen Anflug von Besorgnis oder vielmehr Bestürzung entdeckt und dem Flackern seiner Augen folgend die Gestalt eines Mannes wahrgenommen, eines Mannes mit weiten grauen Kleidern, wie es ihr schien, der mit dem unschlüssigen Gang eines Fremden, der den Weg nicht kennt, durch die Lindenallee auf den Hof zugeschlendert kam. Ihre kurzsichtigen Augen hatten ihr lediglich einen verschwommenen Eindruck von jemand Schmächtigem und Graugewandetem vermittelt, dessen Gebaren bzw. Garderobe nicht so recht in dieses Land oder wenigstens diesen Landstrich zu passen schien. Doch ihr Mann hatte offenbar mehr gesehen, hatte genug gesehen, um mit einem hastigen »Warten Sie!« an ihr vorbei die Treppe hinabzustürzen, ohne sich damit aufzuhalten, ihr beim Abstieg zu helfen. Eine leichte Neigung zu Schwindelanfällen zwang sie, sich zunächst an den Schornstein zu klammern, an dem sie beide eben noch gelehnt hatten, und ihm dann erst einmal vorsichtiger zu folgen. Und als sie den Treppenabsatz erreicht hatte, war sie, aus einem weniger ersichtlichen Grund, abermals stehen geblieben und hatte sich über das Geländer gebeugt, um angestrengt in die Stille der braunen, sonnenfleckigen Tiefen zu spähen. So verharrte sie, bis sie irgendwo in diesen Tiefen eine Tür ins Schloss fallen hörte. Dann ging sie gleichsam mechanisch die flachen Stufen hinab, bis sie die untere Halle erreichte. Die Vordertür stand offen und ließ das Sonnenlicht aus dem Hof herein, und Halle und Hof waren leer. Die Tür der Bibliothek stand ebenfalls offen, und nachdem sie vergeblich auf den Klang darin vernehmbarer Stimmen gelauscht hatte, trat sie über die Schwelle und fand ihren Mann alleine an seinem Schreibtisch vor, wo er gerade zerstreut ein paar Schriftstücke durchblätterte. Er blickte auf, als überraschte ihn ihr Eintreten, doch der Anflug von Besorgnis war aus seinem Gesicht verschwunden und ließ es dadurch, wie es ihr scheinen wollte, sogar ein wenig strahlender und unbeschwerter als sonst aussehen. »Was ist denn? Wer war das?« fragte sie. »Wer?« wiederholte er noch immer ganz erstaunt. »Der Mann, den wir auf das Haus zukommen sahen?« Er schien zu überlegen. »Der Mann?« »Ach so, ich dachte, ich hätte Peters gesehen und bin ihm nachgerannt, weil ich wegen der Abflussrohre im Stall unbedingt ein Wörtchen mit ihm reden wollte. Aber bevor ich unten ankam, war er schon wieder weg.« »Schon wieder weg? Aber als wir ihn sahen, schien er doch äußerst langsam zu gehen.« Boyne zuckte die Achseln. Oh, »den Eindruck hatte ich auch, aber er muss in der Zwischenzeit Dampf zugelegt haben. Was meinst du? Wollen wir vor Sonnenuntergang noch versuchen, auf den Meldon Steep zu klettern?« Das war alles. Zu diesem Zeitpunkt war der Vorfall weniger als nichts gewesen, war durch den Zauber des Augenblicks vom Meldon Steep, einem Berg, von dessen Ersteigung sie geträumt hatten, seit ihnen sein kahler, über dem Dach von Ling aufragender Kamm zum ersten Mal in die Augen gefallen war, im Nu ausgelöscht worden. Sicherlich war ihr das Ganze nur deshalb so deutlich in Erinnerung geblieben, weil es sich eben just vor ihrer Wanderung auf den Grat des Meldon zugetragen hatte. An sich war es ja eher banal. Nichts hätte damals natürlicher sein können, als dass Ned vom Dach aus hinter einem saumseligen Handwerker herhetzte, hatten sie in jenen Tagen doch praktisch unentwegt auf der Lauer gelegen, um den einen oder anderen der mit den diversen Renovierungsarbeiten beschäftigten Männer abzupassen und mit Fragen, Vorhaltungen oder Mahnungen zu bestürmen. Und die graue Gestalt in der Ferne hatte wie Peters ausgesehen. Dennoch spürte sie jetzt, während sie dies alles wieder Revue passieren ließ, dass die Erklärung ihres Mannes ganz und gar nicht zu seinem besorgten Gesichtsausdruck gepasst hatte. Warum sollte ihn der vertraute Anblick von Peters beunruhigt haben? Und warum hatte es ihn vor allem so erleichtert, dass der Mann, mit dem er unbedingt über die Abflussrohre im Stall reden wollte, nirgendwo zu entdecken gewesen war. Damals war Mary keine dieser Fragen durch den Sinn gegangen, doch die Promptheit, mit der sie nun hervorgesprudelt kamen, machte ihr bewusst, dass sie die ganze Zeit über in ihr geschlummert haben mussten und nur auf eine passende Gelegenheit gewartet hatten. 2. Da sie es leid war, nachzudenken, trat sie ans Fenster. In der Bibliothek herrschte bereits tiefes Dunkel und es überraschte sie, dass die Welt dort draußen noch immer so viel blasses Licht enthielt. Während sie über den Hof hinweg hinausspähte, formte sich in der Ferne zwischen den kahlen Reihen der Linden eine Gestalt, nichts als ein grauer Klecks auf einem grauen Hintergrund, der sich auf sie zubewegte. Und einen Augenblick lang dachte sie mit pochendem Herzen, das ist das Gespenst. Der Augenblick schien sich endlos auszudehnen, und sie hatte plötzlich das Gefühl, dass der Mann, den sie vor 2 Monaten verschwommen vom Dach aus wahrgenommen hatte, ihr jetzt, zu dieser vorbestimmten Stunde, offenbaren würde, dass er mitnichten Peters gewesen war. Und angesichts der Furcht vor dieser drohenden Enthüllung sank ihr der Mut. Doch fast schon mit dem Ticken der Uhr nahm die Gestalt genügend Substanz und persönliche Züge an, um selbst von ihren schwachen Augen als ihr Mann erkannt zu werden. Und sie wandte sich um und gestand ihm, kaum dass er eingetreten war, ihre Torheit ein. »Es ist wirklich dumm«, stieß sie lachend hervor, »aber ich kann mich einfach nie daran erinnern.« »Woran denn?« fragte Boyne, während sie sich umarmten. »Dass man das Gespenst hier in Ling nicht als solches erkennt, wenn man es sieht.« Ihre Hand lag auf seinem Ärmel und er ließ sie dort, doch weder sein Gebärdenspiel noch die Falten in seinem gedankenverlorenen Gesicht verrieten irgendeine Reaktion. »Dachtest du etwa, du hättest es gesehen?« fragte er nach einer längeren Zeitspanne. »Das kann man wohl sagen. In meiner verrückten Entschlossenheit, es ausfindig zu machen, habe ich doch tatsächlich dich dafür gehalten, Liebster.« »Mich? Eben jetzt?« Sein Arm sank herab und er wandte sich mit einem schwachen Nachhall ihres Lachens von ihr ab. »Also wirklich, Schatz, wenn das alles ist, was du zu Wege bringst, solltest du es lieber aufgeben.« »Ja, das werde ich wohl. Und wie ist es mit dir?« fragte sie, einer jenen Eingebung folgend. Das Hausmädchen war mit Briefen und einer Lampe hereingekommen, und als Boyne sich über das dargebotene Tablett beugte, fiel ihm das Licht direkt ins Gesicht. »Und wie ist es mit dir?« wiederholte Mary eigensinnig, sobald das Mädchen hinausgegangen war. »Hast du es auch aufgegeben?« »Was soll ich aufgegeben haben?« gab er zerstreut zurück und ging weiter seine Briefe durch, wobei das Licht, das tief zwischen seinen braunen eingefurchten Sorgen mal deutlich hervortreten ließ. Ausschau nach dem Gespenst zu halten. Ihr Herz tat einen kleinen Hüpfer ob dieses Experiments. Ihr Mann legte seine Briefe beiseite und trat in den Schatten des Kamins. »Ich habe es erst gar nicht versucht«, sagte er, während er eine Zeitung aus ihrem Streifband schälte. »Natürlich, es hat ja auch gar keinen Sinn, es zu versuchen«, spann sie den Faden beharrlich weiter, »da man sich dummerweise erst so lange danach sicher sein kann.« Er verschanzte sich hinter seiner Zeitung, als habe er diese Bemerkung überhört. Doch nach einer Pause, während der er angespannt mit den Seiten zwischen seinen Händen raschelte, blickte er auf und fragte, »Weißt du eigentlich, wie lange danach?« Mary hatte sich in einen niedrigen Sessel neben dem Kaminaufbau sinken lassen. Von dort aus starrte sie nun erschrocken auf das Profil ihres Mannes, das sich gegen den Lichtkreis der Lampe abhob. »Nein, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Und wie ist es mit dir?« erwiderte sie, wobei sie absichtlich dieselben Worte wählte wie zuvor. Boyne zerknüllte die Zeitung und wandte sich damit dann inkonsequenterweise doch wieder der Lampe zu. »Genauso wie denn sonst?« »Du lieber Himmel, ich meinte doch nur«, erklärte er ein bisschen ungeduldig, »gibt es in dieser Sache irgendwelche Anhaltspunkte, irgendeine Überlieferung? Nicht, dass ich wüsste, antwortete sie. Der Impuls, ein »Warum fragst du das?« hinzuzufügen, wurde durch das neuerliche Erscheinen des Hausmädchens, das den Tee und eine zweite Lampe hereinbrachte, unterdrückt. Als die Schatten zerstoben und die allabendliche Routine der häuslichen Aufgaben begann, legte sich Marys Angst vor jenem stummen und bedrohlichen Etwas, das ihren Nachmittag verdüstert hatte. Eine Weile lang gab sie sich ganz ihren Obliegenheiten hin, und als sie wieder von ihnen aufblickte, hatte sich im Gesicht ihres Mannes ein solch grundlegender Wandel vollzogen, dass sie fast schon darüber erschrak. Er saß neben der hinteren Lampe und war mit der Durchsicht seiner Briefe beschäftigt, aber war es nun etwas, das er darin gefunden hatte, oder nur ihre eigene veränderte Sichtweise, was seinen Zügen wieder ihr normales Aussehen verlieh? Je länger sie ihn ansah, desto deutlicher schälte sich seine Rückverwandlung heraus. Die Falten der Anspannung waren zur Gänze verschwunden, und wenn sich da und dort auch noch Spuren der Erschöpfung zeigten, konnten diese doch leicht seiner ständigen geistigen Anstrengung zugeschrieben werden. Er erhob die Augen, als spüre er ihren eindringlichen Blick und lächelte ihr zu. »Jetzt kann ich wirklich eine Tasse Tee vertragen, das kannst du mir glauben.« »Ah ja, und hier ist ein Brief für dich«, sagte er. Sie nahm den Umschlag im Austausch für den Tee entgegen, den sie ihm eingeschenkt hatte, kehrte zu ihrem Platz zurück und erbrach das Siegel mit der gleichgültigen Geste eines Menschen, dessen Interesse sich ausschließlich auf die Gegenwart eines geliebten anderen erstreckten. Ihre nächste bewusste Bewegung war, dass sie aufsprang und den Brief auf den Boden fallen ließ, während sie ihrem Mann einen Zeitungsausschnitt vors Gesicht hielt. »Ned, was ist das? Was soll das heißen?« Fast so, als hätte er ihren Schrei gehört, noch ehe sie ihn ausstieß, war er gleichzeitig mit ihr auf den Beinen, und eine beträchtliche Zeit lang starrten er und sie einander wie auf einen Vorteil lauernde Gegner über den Raum zwischen ihrem Sessel und seinem Schreibtisch hinweg an. »Was ist was? Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt«, sagte Boyne und ging mit einem jähen, etwas ungehaltenen Lachen auf sie zu. Auf seinem Gesicht zeigte sich wieder die alte Besorgnis, die diesmal jedoch nicht so sehr in ahnungsvoll umwölkten Blicken, sondern eher in einem wachsamen Wechselspiel seiner Lippen und Augen zum Ausdruck kam, das ihr den Eindruck vermittelte, er fühle sich von etwas Unsichtbarem eingekreist. Ihre Hand zitterte so, dass sie ihm kaum den Ausschnitt zugeben mochte. »Dieser Artikel aus dem Waukesha Sentinel, dass dich ein Mann namens Elbel verklagt hat, weil irgendetwas mit der Blue Star Mine nicht in Ordnung war, ich habe nur die Hälfte verstanden.« Während sie dies sagte, blickten sie einander weiterhin an, und zu ihrer Verblüffung sah sie, dass die angestrengte Wachsamkeit in seinen Augen bei ihren Worten fast unverzüglich verschwand. »Ach, das!« Er streifte den Zeitungsausschnitt mit einem flüchtigen Blick und faltete ihn dann mit der Geste eines Menschen zusammen, der sich mit etwas Harmlosem und Wohlbekannten beschäftigt. »Was ist denn heute Nachmittag bloß mit dir los, Mary? Ich dachte schon, du hättest schlechte Nachrichten bekommen.« Während sie so vor ihm stand, klangen ihre undefinierbaren Ängste unter dem beruhigenden Tonfall seiner festen Stimme langsam ab. »Du hast also davon gewusst, es hat damit seine Ordnung?« »Natürlich habe ich davon gewusst und natürlich hat es damit seine Ordnung.« »Aber worum geht es denn überhaupt? Ich verstehe nicht, wessen beschuldigt dich dieser Mann?« »So ziemlich jedes Verbrechens, das im Strafregister steht.« Boyne hatte den Ausschnitt auf den Boden geworfen und sich in seinen Sessel neben dem Feuer fallen lassen. »Willst du die Geschichte hören?« »Sie ist nicht besonders interessant, bloß eine Zankerei um Gewinnanteile in der Blue Star.« »Aber wer ist dieser Elwell? Ich habe den Namen noch nie gehört.«
»Ah,
Jemand, dem ich eine Stelle vermittelt und nach oben geholfen habe. Ich habe dir damals alles über ihn erzählt. So? Dann muss ich das vergessen haben. Sie versuchte angestrengt, sich zu erinnern, doch ohne Erfolg. Aber warum tut er dir das an, wenn du ihm unter die Arme gegriffen hast? Vermutlich hat ihn irgendein Winkeladvokat in die Klauen bekommen und ihm das Ganze aufgeschwatzt. Es ist alles ziemlich technisch und kompliziert. Ich dachte, diese Sachen langweilen dich. Seine Frau fühlte Gewissensbisse. Theoretisch verurteilte sie das Desinteresse amerikanischer Frauen an den beruflichen Angelegenheiten ihrer Männer. In der Praxis war es ihr aber immer schwer gefallen, Boynes Berichte über die Transaktionen Aufmerksamkeit zu schenken. Außerdem hatte sie in den Jahren ihres Exils die Überzeugung gewonnen, dass die kurzen Mußestunden, die ihnen beiden zur Verfügung standen, benutzt werden sollten, um sich den unmittelbaren Belastungen zu entziehen und in jenes Leben zu flüchten, von dem sie immer geträumt hatten. Jetzt, wo sie dieses neue Leben tatsächlich in seinen Zauberbann gezogen hatte, war sie sich manchmal nicht sicher gewesen, ob sie richtig gehandelt hatte. Doch bislang waren solche Grübeleien nicht mehr gewesen als die retrospektiven Sonntagsausflüge einer regen Fantasie. Nun erschrak sie zum ersten Mal darüber, wie wenig sie von den materiellen Grundlagen ihres Glücks doch wusste. Sie warf ihrem Mann einen raschen Blick zu, und wieder flößte ihr die Gelassenheit seiner Züge ein wohliges Gefühl der Sicherheit ein. Dennoch verspürte sie das drängende Bedürfnis, dieser Sicherheit eine solidere Basis zu verschaffen. Aber macht dir diese Anklage denn gar keine Angst? Warum hast du nie mit mir darüber gesprochen? Er beantwortete beide Fragen zugleich. Am Anfang habe ich mich darüber ausgeschwiegen, weil sie mir wirklich ziemlich Angst gemacht hat. Aber mittlerweile ist das alles Schnee von gestern. Dein Briefpartner muss eine ältere Nummer des Sentinel erwischt haben. Unversehens erfasste sie ein Schauer der Erleichterung. Heißt das, dass alles vorbei ist? Hat er den Prozess verloren? Boyne antwortete mit einer kaum merklichen Verzögerung. Die Klage wurde zurückgezogen. Das ist alles. Aber sie hakte nochmals nach. Wohl deshalb, weil er erkannte, dass er keine Chance hatte. Der hatte nie eine Chance. Sie kämpfte noch immer gegen die Verwirrung an, die sie undeutlich zu spüren glaubte. Wann genau wurde sie denn zurückgezogen? Er zögerte. Ich habe die Nachricht eben erst erhalten, aber ich hatte schon mit ihrem Eintreffen gerechnet. Eben erst? In einem deiner Briefe? Ja, in einem meiner Briefe. Sie erwiderte nichts und merkte erst nach einer kurzen Wartezeit, dass er aufgestanden und durch den Raum geschlendert war, um sich neben sie auf das Sofa zu setzen. Sie spürte, wie seine Hand die ihre suchte und umfasste, und als sie sich von der Wärme seiner Wangen angezogen langsam umwandte, sah sie seine lächelnden Augen auf sich ruhen. »Es ist also alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung?« fragte sie, und er antwortete lachend. »Ich gebe dir mein Wort, dass es noch nie in besserer Ordnung gewesen ist.« und drückte sie eng an sich. 3. Eines der seltsamsten Dinge von all den Seltsamkeiten des folgenden Tages, an die sie sich später erinnern sollte, war die Tatsache, dass sie unversehens wieder ein Gefühl absoluter Sicherheit empfand. Diese Sicherheit lag in der Luft. Es war, als hätten all ihre Ängste des gestrigen Tages samt dem Moment ihrer jähen Konzentration um den Zeitungsausschnitt, als hätten das vage Infragestellen der Zukunft und der erschrockene Rückgriff auf die Vergangenheit still und heimlich die ausstehenden Forderungen irgendeiner lästigen moralischen Verpflichtung untereinander beglichen. Wenn sie den Geschäften ihres Mannes gegenüber gleichgültig gewesen war, so deshalb schien ihr neuer Gemütszustand zu belegen, weil ihr instinktives Vertrauen in ihn diese Gleichgültigkeit vollauf rechtfertigte. Und jetzt, wo alle drohenden Gefahren und Verdächtigungen glücklich aus der Welt geschaffen waren, hatte er mehr Anspruch auf dieses Vertrauen als je zuvor. Sie hatte ihn noch nie so sorglos, so natürlich und gelöst gesehen wie nach dem Kreuzverhör, dem sie ihn unterzogen hatte. Er war beinahe so, als hätte er ihre Zweifel gespürt und sich ein reinigendes Gewitter ebenso sehr gewünscht wie sie. Jetzt war Gott sei Dank alles im Reinen, war so rein und klar wie das strahlende Licht im Freien, dass sie fast schon mit einem Hauch von Sommer überraschte, als sie aus dem Haus trat, um ihren täglichen Rundgang durch den Garten zu machen. Sie hatte Boyne allein an seinem Schreibtisch zurückgelassen und sich, als sie an der Tür der Bibliothek vorbeikam, heimlich einen letzten Blick auf sein entspanntes Gesicht gegönnt, mit dem er sich, die Pfeife im Mund, über seine Papiere beugte. Und nun galt es, ihre eigenen morgendlichen Pflichten zu erfüllen. Hierzu gehörte an solch bezaubernden Wintertagen, dass sie fast so beschwingt auf den einzelnen Teilen des Grundstücks herumschlenderte, als sei dort bereits der Frühling am Werk. Es gab so unendlich viele Möglichkeiten, den einstigen Charme des alten Anwesens auch ohne irgendwelche respektlosen Änderungen zu neuem Leben zu erwecken, dass der Winter viel zu kurz war, um das zu planen, was Frühjahr und Herbst ausführen sollten. Und das wiederhergestellte Gefühl von Sicherheit verlieh ihrem Streifzug durch die stille Anmut der Anlagen an diesem besonderen Morgen einen ganz eigenen Reiz. Sie begab sich als erstes in den Küchengarten, wo die Spalierbirnen komplizierte Muster auf die Mauern warfen und die Tauben von dem silbrigen Schieferdach ihres Schlages aufflatterten, um sich sodann wieder darauf niederzulassen und ihr Gefieder zu putzen. Mit den Heizungsrohren des Gewächshauses war irgendetwas nicht in Ordnung und sie erwartete einen Fachmann aus Dorchester, der zwischen zwei Zügen herüberfahren und den Boiler begutachten wollte. Doch als sie in die Schwüle des Treibhauses eintauchte, in die aromatischen Düfte und die wächsernen Rosas und Rots exotischer Pflanzengreise, in Ling hatte selbst die Flora Altertumswert, erfuhr sie, dass der Experte nicht gekommen war. Da sich der Tag zu schön anließ, um in einer künstlichen Hinterglasatmosphäre vertan zu werden, ging sie wieder hinaus und schritt über die federnde Grasnarbe des Bowlinggrases in die Gärten an der Rückseite des Hauses. An ihrem hinteren Ende erhob sich eine begrünte Terrasse, von der man über den Fischteich und die Eibenhecken, die von einem blassgoldenen Dunstschleier verhangene, langgestreckte Fassade des Hauses mit ihren schiefen Schornsteinkästen und blauen Dachkanten sah. So über das ebenmäßige Netzwerk der Gärten betrachtet, bot sich ihr das Haus mit seinen offenen Fenstern und einladend rauchenden Kaminen als eine warme menschliche Erscheinung dar, als ein langsam an der sonnigen Mauer der Erfahrung herangereifter Greis. Nie zuvor war sie so davon überzeugt gewesen, dass seine Geheimnisse alle gemeinnützig seien und nur, wie man zu Kindern sagte, zu ihrem eigenen Besten nicht gelüftet würden, hatte sie so sehr darauf vertraut, dass es genügend Macht besäße, ihr Leben und das ihres Mannes in das harmonische Muster der langen, langen Geschichte einzuwirken, die es da in der Sonne liegend spann. Sie hörte Schritte hinter sich und wandte sich in der Erwartung um, den Gärtner in Begleitung des Fachmannes aus Dorchester zu sehen. Aber sie erblickte nur eine einzelne Gestalt, die eines noch jungen, schmächtigen Mannes, der aus Gründen, die sie nicht sofort hätte angeben können, nicht im entferntesten ihrer Vorstellung von einem Experten für Gewächshausboiler entsprach. Sobald der Ankömmling sie sah, lüftete er seinen Hut und blieb mit dem Gebaren eines Gentleman, eines Reisenden vielleicht, der deutlich zu machen wünscht, dass er mit seinem ungebetenen Eintreten keine bösen Zwecke verfolgt, vor ihr stehen. Ling, zog dann und wann tatsächlich kulturell interessierte Ausflügler an, und Mary rechnete schon damit, dass der Fremde eine Kamera verbergen oder aber seine Anwesenheit durch ihr Vorzeigen rechtfertigen würde. Doch er tat nichts dergleichen, und nach einer Weile fragte sie in einem Ton, der dem höflichen Zögern seiner Haltung entsprach: »Suchen Sie jemand Bestimmten?« »Ich hätte gern mit Mr. Boyne gesprochen«, antwortete er. Seine Sprechweise eher als sein Akzent hatten etwas leicht Amerikanisches an sich, und Mary nahm dies als Anlass, um ihn genauer anzusehen. Die Krempe seines weichen Filzhuts warf einen Schatten auf sein Gesicht, das, solcher Art verdunkelt, ihren kurzsichtigen Augen als das eines seriösen, in Geschäften reisenden Mannes erschien, der sich seiner Rechte bei aller Höflichkeit durchaus bewusst war. Erfahrungen der Vergangenheit hatten sie zwar für solche Ansprüche empfänglich gemacht, doch sie wachte eifersüchtig über die Morgenstunden ihres Mannes und bezweifelte, dass er irgendjemanden das Recht eingeräumt hatte, sie zu stören. »Sind Sie mit meinem Mann verabredet?«, fragte sie. Der Besucher zögerte, als sei er auf diese Frage nicht vorbereitet. »Ich glaube, er erwartet mich«, erwiderte er. Nun war es an Mary zu zögern. »Sehen Sie, er arbeitet um diese Zeit immer. Er empfängt morgens nie jemanden.« Er sah sie einen Augenblick lang an, ohne zu antworten. Dann wandte er sich zum Gehen, als habe er ihre Entscheidung akzeptiert. Als er sich umdrehte, sah Mary, wie er kurz stehen blieb und einen Blick auf die friedsame Fassade des Hauses warf. Etwas in seiner Miene deutete auf Erschöpfung und Enttäuschung hin, auf die Niedergeschlagenheit des Reisenden, der von weit her gekommen ist und des Zugfahrplans wegen nur über ein begrenztes Maß an Zeit verfügt. Es schoss ihr durch den Kopf, dass ihn ihre Weigerung, ihn einzulassen, vielleicht kostbare Stunden verlieren ließ, und sie eilte ihm von Gewissensbissen geplagt hinterdrein. »Entschuldigen Sie, wenn ich frage, aber kommen Sie von weit?« Er sah sie mit demselben ernsten Blick wie vorher an. »Ja, ich komme von weit.« »Dann wird Sie mein Mann, wenn Sie ins Haus gehen, sicher auch jetzt empfangen. Sie finden ihn in der Bibliothek.« Sie hätte es selbst nicht erklären können, warum sie den letzten Satz hinzugefügt hatte, außer eventuell so, dass es aus dem undeutlichen Bedürfnis heraus geschehen war, ihre vorherige Ungastlichkeit aufzuwiegen. Der Besucher schien sich jedenfalls bedanken zu wollen, doch ihre Aufmerksamkeit wurde abgelenkt, weil sich ihr der Gärtner in Begleitung eines Mannes näherte, der allem Anschein nach der Experte aus Dorchester war. »Dort entlang«, sagte sie und wies dem Fremden zum Haus. Und schon einen Augenblick später hatte sie ihn vergessen, da sie ganz in ihrer Begegnung mit dem Boiler-Spezialisten aufging. Diese Begegnung erwies sich als so folgenschwer, dass es der Techniker schließlich für angeraten hielt, seinen Zug Zug sein zu lassen, und Mary sich dazu verleiten ließ, den restlichen Vormittag über auf das Angeregteste zwischen den Blumentöpfen mit ihm zu plaudern. Als die Unterredung endete, stellte sie zu ihrer Überraschung fest, dass es schon fast Zeit für das Mittagessen war, und als sie daraufhin zum Haus zurückeilte, war sie sich mehr oder minder sicher, ihr Mann würde ihr im Hof entgegenkommen. Doch außer einem Hilfsgärtner, der gerade den Kies harkte, fand sie dort niemanden vor, und in der Halle herrschte bei ihrem Eintreten so tiefes Schweigen, dass sie Boyne noch immer bei der Arbeit wähnte. Da sie ihn nicht stören wollte, ging sie in den Salon und vertiefte sich an ihrem Schreibtisch in neuerliche Berechnungen der Ausgaben, zu denen sie die morgendliche Besprechung verpflichtete. Die Tatsache, dass sie sich solche Torheiten leisten konnte, war für sie noch immer alles andere als eine Selbstverständlichkeit und kam ihr als Gegengewicht zu den verschwommenen Ängsten der letzten Tage in gewisser Weise wie ein fester Bestandteil ihrer wiedergewonnenen Sicherheit vor, ihres Gefühls, dass die Dinge im Allgemeinen, wie Ned gesagt hatte, noch nie in besserer Ordnung gewesen waren. Sie schwelgte noch immer in ihren verschwenderischen Zahlenspielen, als sie das Hausmädchen von der Türschwelle aus mit der Frage aufschreckte, ob es genehm sei, wenn sie das Essen auftrage. Es erheiterte sie immer, dass Trimble die einzelnen Mahlzeiten ankündigte, als gäbe sie ein Staatsgeheimnis preis. Und Mary, in Gedanken noch immer ganz bei ihren Papieren, murmelte lediglich ein geistesabwesendes »Ja«. Sie merkte, dass Trimble unschlüssig auf der Schwelle verharrte, als fände sie eine so unüberlegte Zustimmung höchst tadelnswert. Dann halten ihre Schritte den Gang hinab, und Mary schob ihre Papiere beiseite, durchquerte die Halle und ging zur Tür der Bibliothek. Sie war immer noch zu, und jetzt war es sie, die unschlüssig auf der Schwelle verharrte, weil sie ihren Mann einerseits nicht gern störte, andererseits aber verhindern wollte, dass er sein tägliches Maß an Arbeit überschritt. Während sie so dastand und diese Überlegungen gegeneinander abwog, kehrte Trimble zurück, um das Essen zu melden. Und Mary öffnete quasi gezwungenermaßen die Tür zur Bibliothek. Boyne saß nicht an seinem Schreibtisch. In der Erwartung, ihn irgendwo weiter hinten im Raum vor den Bücherregalen zu entdecken, spähte sie dorthin und rief seinen Namen, aber es erfolgte keine Antwort, und allmählich wurde ihr klar, dass er nicht da war. Sie drehte sich wieder zu dem Hausmädchen um. »Mr. Boyne muss oben sein. Sagen Sie ihm bitte, dass das Essen angerichtet ist?« Trimble schien zwischen der klaren Pflicht zum Gehorsam und der nicht minder klaren Überzeugung zu schwanken, dass die eben an sie ergangene Anweisung reichlich albern sei. Dieser innere Kampf resultierte schließlich darin, dass sie sagte, »Ich bitte vielmals um Vergebung, gnädige Frau, Mr. Boyne ist nicht oben.« »Nicht in seinem Zimmer? Sind Sie da sicher?« »Ganz sicher, gnädige Frau.« Mary schaute auf die Uhr. »Wo ist er denn dann?« »Er ist hinausgegangen«, verkündete Trimble mit der überlegenen Miene eines Menschen, der pflichtschuldigst auf die Frage gewartet hat, die ein wohlgeordneter Verstand als erstes gestellt hätte. Marys Mutmaßung war also richtig gewesen. Boyne musste sich in den Garten begeben haben, um ihr entgegenzugehen, und da sie ihn nicht getroffen hatte, war offenkundig, dass er den kürzeren Weg durch die Südtür genommen hatte, nicht den, der um den Hof herum verlief. Sie ging durch die Halle zu der Terrassentür, die direkt in den Eibengarten führte. Doch das Hausmädchen entschloss sich nach einem weiteren Augenblick inneren Kampfes zu der Bemerkung, »Ich bitte recht schön, gnädige Frau, aber Mr. Boyne ist nicht in diese Richtung gegangen.« Mary wandte sich um. »Wohin ist er denn gegangen und wann?« »Zur Vordertür hinaus und die Auffahrt entlang, gnädige Frau.« Es gehörte zu Trimbles Grundsätzen, nie mehr als eine Frage auf einmal zu beantworten. »Die Auffahrt entlang um diese Zeit?« Mary ging selbst zur Tür und spähte über den Hof durch den Tunnel der kahlen Linden. Aber sie vermochte zwischen den Baumreihen ebenso wenig zu sehen wie vorher beim Eintreten, wo sie sich auch schon vergeblich bemüht hatte, dort etwas zu entdecken. »Hat Mr. Boyne eine Nachricht hinterlassen?« Trimble schien sich in ein letztes Gefecht mit den Mächten des Chaos zu fügen. »Nein, gnädige Frau, er ging einfach mit dem Gentleman fort.« »Dem Gentleman? Welchem Gentleman?« Mary wirbelte herum, wie um diesem neuen Faktor Paroli zu bieten. »Mit dem Gentleman, der ihn besuchen kam, gnädige Frau«, sagte Trimble resigniert. »Wann ist Ihnen ein Gentleman besuchen gekommen? Trimble, jetzt erklären Sie sich deutlich!« Nur die Tatsache, dass Mary sehr hungrig war und sich mit ihrem Mann über die Gewächshäuser beraten wollte, konnte sie veranlasst haben, ihrer Bediensteten gegenüber so ungewohnt heftig auf Antwort zu drängen. Und selbst jetzt war sie unparteiisch genug, um zu bemerken, dass sich in Trimbles Augen der Trotz der ergebenen Angestellten regte, die zu hart an die Kandare genommen worden ist. Ich kann Ihnen den Zeitpunkt nicht genau nennen, gnädige Frau, weil ich den Gentleman nicht hereingelassen habe, erwiderte sie, wobei ihr Mienenspiel deutlich machte, dass sie für ihr Teil bereit war, den Ausrutscher ihrer Herren diskret zu übergehen. Sie haben ihn nicht hereingelassen. Nein, gnädige Frau. Als die Glocke läutete, zog ich mich gerade um und Agnes. Dann fragen Sie Agnes, sagte Mary. Trimmel trug noch immer einen Ausdruck geduldiger Hochherzigkeit zur Schau. Agnes wird es auch nicht wissen, gnädige Frau, da sie sich unglücklicherweise die Hand verbrannt hat, als sie die neue Lampe aus der Stadt anzünden wollte. Trimmel war, wie Mary wusste, immer gegen die neue Lampe gewesen. Und deshalb hat Mrs. Dockett das Küchenmädchen an die Tür geschickt. Mary schaute abermals auf die Uhr. »Es ist schon nach zwei. Gehen Sie und fragen Sie das Küchenmädchen, ob Mr. Boyne irgendetwas über seine Absichten hat verlauten lassen.« Sie ging ins Esszimmer, ohne weiter zu warten, und dort übermittelte ihr Trimmel alsbald die Aussage des Küchenmädchens, dass der Gentleman gegen 11 gekommen sei und Mr. Boyne das Haus mit ihm verlassen habe, ohne irgendeine Nachricht zu hinterlassen. Das Küchenmädchen wusste nicht einmal den Namen des Besuchers, denn er hatte ihn auf einen Zettel geschrieben und ihr diesen dann zusammengefaltet, mit der Anweisung übergeben, sie solle ihn unverzüglich zu Mr. Boyne bringen. Mary wurde während des Essens immer nachdenklicher. Und als sie damit fertig war und Trimmel ihr im Salon den Kaffee serviert hatte, haftete dieser Nachdenklichkeit bereits ein erster schwacher Beigeschmack von Besorgnis an. Es sah Boyne gar nicht ähnlich, sich zu einer so ungewöhnlichen Stunde ohne jede Erklärung zu entfernen, und die Schwierigkeiten bei der Identifizierung des Besuchers machten sein Verschwinden nur noch merkwürdiger. Mary Boynes Erfahrungen als die Frau eines vielbeschäftigten Ingenieurs, der oft unversehens außer Haus beordert wurde und von regelmäßigen Arbeitszeiten nur träumen konnte, hatten sie gelehrt, Überraschungen gelassen hinzunehmen. Aber seit Boyne sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hatte, hielt er einen geradezu mönchischen Tagesrhythmus ein. Wie um sich für die Turbulenzen der unsteten Nomadenjahre mit ihren in Stehimbissen oder wild hin- und her schwankenden Speisewegen hinuntergeschlungenen Mahlzeiten zu revanchieren, pflegte er die hohe Schule der Pünktlichkeit und des ewigen Einerleis, missbilligte die Vorliebe seiner Frau für das Unerwartete und tat ihr immer wieder kund, dass es für einen verwöhnten Geschmack in der Wiederholung des Altgewohnten zahllose Abstufungen der Sinnesfreuden gebe. Da aber auf Dauer niemand völlig gegen das Unvorhergesehene gefeit ist, lag es auf der Hand, dass sich Boynes Vorsichtsmaßnahmen früher oder später als vergeblich erweisen würden. Und so gelangte Mary zu dem Schluss, dass er seinen wohl unliebsamen Besucher hinauskomplimentiert hatte, indem er mit ihm zum Bahnhof gegangen war. Dieser Schluss enthob sie weiteren Nachdenkens. Sie begab sich hinaus, um mit dem Gärtner zu sprechen. Dann ging sie zum Dorfpostamt, zu dem es etwa eine Meile war, und als sie sich wieder auf den Heimweg machte, setzte bereits das frühe Zwielicht ein. Sie hatte den Fußweg über die Hügel genommen, und da Boyne in der Zwischenzeit vermutlich über die Landstraße zurückgekehrt war, bestand wenig Aussicht, dass sie sich treffen würden. Sie war sich aber sicher, dass er das Haus vor ihr erreicht hatte, so sicher, dass sie, als sie es selbst betrat, gar nichts erst Halt machte, um Trimmel zu fragen, sondern gleich in die Bibliothek trat. Doch die Bibliothek war immer noch leer. Und da sich der Schreibtisch ihres Mannes ihrem visuellen Gedächtnis mit ungewohnter Exaktheit eingeprägt hatte, bemerkte sie, dass die Papiere darauf genauso lagen wie zu dem Zeitpunkt, als sie hereingekommen war, um ihn zum Essen zu holen. Unversehens wurde sie von einem unbestimmten Grauen vor dem Unbekannten gepackt. Sie hatte beim Hereinkommen die Tür hinter sich geschlossen, und als sie nun so allein in dem langgestreckten stillen Raum stand, schien dieses Grauen Gestalt und Klang anzunehmen. Schien dort zwischen den Schatten zu atmen und auf der Lauer zu liegen. Angestrengt, mit ihren kurzsichtigen Augen in das Dämmergrau spähend, glaubte sie tatsächlich eine verschwommene Gestalt zu erkennen, eine Gestalt, die abseits stand, die beobachtete und wusste. Und im Zurückweichen vor diesem wesenlosen Schemen stürzte sie zur Klingelschnur und zog mit aller Kraft daran. Auf ihr heftiges Läuten hin kam Trimmel mit einer Lampe dahergehastet, und Mary atmete ob dieser ernüchternden Rückkehr des Gewohnten erleichtert auf. »Sie können den Tee bringen, wenn Mr. Boyne im Haus ist«, sagte sie, um ihr Klingeln zu rechtfertigen. »Sehr wohl, gnädige Frau, aber Mr. Boyne ist nicht da«, sagte Trimmel und setzte die Lampe ab. »Nicht da? Meinen Sie damit, dass er zurückgekommen und dann wieder fortgegangen ist?« »Nein, gnädige Frau, er ist gar nicht zurückgekommen.« Wieder regte sich das Grauen und Mary wusste, dass es diesmal kein Entrinnen vor ihm gab. »Nicht seit er das Haus mit diesem Gentleman verlassen hat?« »Nicht seit er das Haus mit diesem Gentleman verlassen hat.« »Aber wer ist dieser Gentleman?« beharrte Mary mit dem schrillen Ton von jemandem, der sich durch ein Tohuwabohu von Geräuschen verständlich machen will. »Das kann ich Ihnen nicht sagen, gnädige Frau.« Als werfe dieselbe schleichende Vorahnung ihre Schatten auf sie, schien Trimmel, die dort neben der Lampe stand, plötzlich schmäler zu werden und ihre rosigen Gesichtsfarbe verlustig zu gehen. »Aber das Küchenmädchen weiß es. Es war doch das Küchenmädchen, das ihn hereingelassen hat.« »Das Küchenmädchen weiß es auch nicht, gnädige Frau. Er hat ja seinen Namen auf ein zusammengefaltetes Stück Papier geschrieben.« Trotz ihrer Erregung wurde Mary bewusst, dass sie den unbekannten Besucher jetzt beide mit einem nebelhaften Pronomen bezeichneten, anstatt sich der herkömmlichen Formel zu bedienen, die bislang für eine gewisse Übereinstimmung in ihren Äußerungen gesorgt hatte. Und im gleichen Moment hakte ihr Verstand sich an dem Hinweis auf das zusammengefaltete Stück Papier fest. »Aber er muss doch einen Namen haben. Wo ist der Zettel?« Sie ging zum Schreibtisch und begann, in den darauf herumliegenden Schriftstücken nach ihm zu suchen. Das Erste, was ihr ins Auge stach, war ein unbeendeter Brief in der Handschrift ihres Mannes, mit einem Füllfederhalter quer darüber, als sei er auf einen jähen Anruf hin fallen gelassen worden. »Mein lieber Parvis.« »Wer war Parvis?« »Ich habe soeben Ihr Schreiben mit der Nachricht von Elwells Tod erhalten, und obwohl es nun keine Schwierigkeiten mehr geben dürfte, halte ich es für sicherer.« Sie schleuderte den Bogen zur Seite und setzte ihre Suche fort, vermochte zwischen all den, wie mit einer eiligen und erschrockenen Handbewegung zu einem losen Stapel aufgetürmten Briefen und Manuskriptseiten aber kein gefaltetes Stück Papier zu entdecken. »Aber das Küchenmädchen hat ihn doch gesehen. Schicken Sie es her«, befahl sie und schalt sich innerlich eine dumme Gans, weil sie nicht schon eher auf diese simple Lösung verfallen war. Trimmel verschwand wie der Blitz, als sei sie heilfroh, aus dem Raum hinauszukommen, und als sie zurückkam und die aufgelöste Hilfskraft hereinführte, hatte sich Mary wieder in der Gewalt und ihre Fragen parat. Der Gentleman war ein Fremder, ja, das sei ihr klar. Aber was hatte er gesagt? Und vor allem, wie hatte er ausgesehen? Die erste Frage war schnell beantwortet, und zwar aus dem beunruhigenden Grund, dass er so wenig gesagt hatte, lediglich nach Mr. Boyne gefragt, etwas auf einen Zettel gekritzelt und sie aufgefordert hatte, ihm diesen unverzüglich zu bringen. »Dann wissen Sie also nicht, was er geschrieben hat.« Sie sind nicht sicher, dass es auch wirklich sein Name war. Das Küchenmädchen war nicht sicher, nahm es aber an, da er ihm das Stück Papier als Antwort auf die Frage gegeben hatte, wen es melden solle. Und als Sie Mr. Boyne diesen Zettel gaben, was sagte er da? Das Küchenmädchen glaubte nicht, dass Mr. Boyne überhaupt etwas gesagt hatte, war aber nicht hundertprozentig sicher, denn als sie ihm den Zettel gegeben hatte und er ihn auseinanderfaltete, hatte es gemerkt, dass ihm der Besucher in die Bibliothek gefolgt war. Und da war es hinausgeschlüpft und hatte die beiden Gentlemen allein gelassen. Aber wenn Sie sie in der Bibliothek allein gelassen haben, woher wissen Sie dann, dass sie aus dem Haus gegangen sind? Diese Frage stürzte die Zeugin in eine momentane Sprachlosigkeit, aus der sie von Trimmel gerettet wurde, die ihr mit nachgerade raffinierter Umständlichkeit die Aussage entlockte, dass die beiden Gentlemen, als sie gerade aus der Halle in den hinteren Flur treten wollte, hinter sich gehört und dass sie gesehen hatte, wie sie zusammen zur Vordertür hinausgingen. Wenn Sie den fremden Gentleman zweimal gesehen haben, müssen Sie mir doch sagen können, wie er ausgesehen hat. Aber diese letzte Herausforderung an das Artikulationsvermögen des Küchenmädchens war mehr, als dieses zu ertragen vermochte. Schon die schlichte Tatsache, dass man es genötigt hatte, an die Vordertür zu gehen und einen Besucher hereinzuführen, stellte einen solch verheerenden Anschlag auf die gottgegebene Ordnung der Dinge dar, dass seine Fähigkeit hoffnungslos durcheinander geraten war. Und es konnte nach mehreren keuchenden Anläufen schließlich nur hervorstammeln: Sein Hut, Gnädigfrau, war irgendwie anders, könnte man sagen. Anders? Wie anders? Fragte Mary in Windeseile nach, während ihr im gleichen Augenblick aus ihrer Erinnerung ein Bild entgegensprang, das sich ihr am Morgen eingeprägt hatte und dann unter den Schichten der nachfolgenden Eindrücke begraben worden war. Sein Hut hatte eine breite Krempe, ist es das, was Sie sagen wollen? Und sein Gesicht war bleich, ein eher junges Gesicht? Drängte Mary so heftig, dass alles Blut aus ihren Lippen wich. Aber wenn das Küchenmädchen in irgendeiner Weise eine adäquate Antwort auf diese Frage fand, wurde diese für ihre Zuhörerin von dem reißenden Strom ihrer Gewissheit mit fortgeschwemmt. Der Fremde im Garten. Warum hatte Mary nicht eher an ihn gedacht? Sie brauchte nun niemanden mehr, der ihr sagte, dass er es war, der ihren Mann besucht hatte und mit ihm fortgegangen war. Aber wer war er? Und warum hatte Boyne ihm gehorcht? 4. Es fiel sie ganz plötzlich an wie ein Grinsen aus der Dunkelheit. Wie oft hatten sie England als klein bezeichnet? So klein, dass es verteufelt schwer ist, darin verloren zu gehen. So klein, dass es verteufelt schwer ist, darin verloren zu gehen. So hatte es ihr Mann formuliert. Und jetzt, wo die ganze Maschinerie amtlicher Nachforschungen auf Hochtouren lief und ihre Suchscheinwerfer von Küste zu Küste über die trennenden Meeresengen schwenkte, jetzt, wo Boynes Name auf den Mauern jeder Stadt und jedes Dorfes prangte und sein Bild, wie sie das quälte, an allen Ecken und Enden des Landes feilgeboten wurde wie das eines gejagten Schwerverbrechers, jetzt entpuppte sich die kleine, kompakte, dicht bevölkerte Insel mit ihrem so allgegenwärtigen Polizei-, Überwachungs- und Verwaltungsapparat als sphinxähnliche Hüterin unergründlicher Geheimnisse, die seiner verängstigten Frau mit der hämischen Freude, etwas zu wissen, was sie nie wissen würde, in die Augen starrte. In den 2 Wochen seit Boynes Verschwinden hatte man nichts von ihm gehört, keine Spur von ihm gefunden, selbst die üblichen irreführenden Hinweise, die in gepeinigten Herzen Hoffnungen wecken, waren knapp und unergiebig gewesen. Niemand außer dem Küchenmädchen hatte Boyne aus dem Haus gehen sehen, und niemand sonst hatte den Gentleman gesehen, der ihn begleitete. Keine der in der Nachbarschaft eingezogenen Erkundigungen, ob sich jemand daran erinnern könne, an jenem Tag in der Umgebung von Lingen einen Fremden bemerkt zu haben, förderte etwas zutage. Und niemand war Edward Boyne allein oder in Begleitung in einem der benachbarten Dörfer oder auf der Straße durch die Hügel oder an einem der örtlichen Bahnhöfe begegnet. Der sonnige englische Mittag hatte ihn so vollständig verschluckt, als sei er in die kimmersche Finsternis eingetaucht. Während alle mit dem Fall befassten Stellen ihre Untersuchungen mit Hochdruck vorantrieben, hatte Mary die Papiere ihres Mannes nach möglichen Spuren vorangegangener Komplikationen durchstöbert, nach ihr unbekannten Verwicklungen oder Verpflichtungen, die Licht in dieses Dunkel bringen konnten. Aber wenn es solche im Hintergrund von Boynes Leben je gegeben hatte, so waren sie ebenso verschwunden wie das Stück Papier, auf das der Besucher seinen Namen geschrieben hatte. Es gab keinerlei Anhaltspunkte außer, falls es tatsächlich eine Ausnahme war, dem Brief, mit dem Boyne offenbar gerade begonnen hatte, als er den geheimnisvollen Ruf erhielt. Und dieser Brief, den seine Frau wieder und wieder gelesen und schließlich der Polizei überlassen hatte, gab für Mutmaßungen irgendeiner Art denkbar wenig her. Ich habe soeben die Nachricht von Elwells Tod erhalten, und obwohl es nun keine Schwierigkeiten mehr geben dürfte, halte ich es für sicherer. Das war alles. Die Schwierigkeiten waren leicht mit dem Zeitungsausschnitt zu erklären, aus dem Mary erfahren hatte, dass von einem der Geschäftspartner ihres Mannes in der Blue Star Anklage gegen ihn erhoben worden war. Der Brief enthielt nur eine winzige, wirklich neue Information. Er zeigte, dass Boyne zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch um den Ausgang der Klage besorgt gewesen war, obwohl er seiner Frau gesagt hatte, sie sei zurückgezogen worden. Und obwohl der Brief selbst bewies, dass der Kläger tot war. Es bedurfte mehrerer Tage des Telegrafierens, um die Identität jenes Parvis festzustellen, an den das unvollendete Schreiben adressiert war. Doch selbst nachdem diese Nachforschungen ergeben hatten, dass es sich bei ihm um einen Rechtsanwalt aus Worcestershire handelte, traten hinsichtlich der Klage von Elwell keine neuen Erkenntnisse zutage. Er schien nicht direkt mit ihr zu tun gehabt zu haben, sondern mit den Fakten nur als Bekannter und möglicher Vermittler vertraut gewesen zu sein, und er erklärte sich außerstande zu erraten, zu welchem Zweck Boyne seine Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Dieser negativen Auskunft, der einzigen Frucht der Untersuchungen der ersten 14 Tage, wurde während der folgenden, zäh dahinschleichenden Wochen kein Jota hinzugefügt. Mary wusste, dass die Nachforschungen noch immer fortgeführt wurden, hatte aber das vage Gefühl, dass sie allmählich ins Stocken gerieten, sowie auch die Zeit selbst ins Stocken zu geraten schien. Es war, als ob die Tage, die vor dem verschleierten Bild jenes einen unergründlichen Tages in panischem Entsetzen davongestoben waren, mit zunehmender Entfernung an Sicherheit gewönnen, bis sie endlich wieder in ihren normalen Trott zurückfielen. Und genauso verhielt es sich mit den menschlichen Gedanken, die um das dunkle Ereignis kreisten. Obwohl es sie bestimmt noch immer beschäftigte, nahm es sie doch Woche um Woche und Stunde um Stunde weniger in Anspruch und wurde langsam aber unausweichlich durch die neuen Probleme, die in einem fort aus dem dampfenden Kessel des menschlichen Erlebens hervorbrodeln, in den Hintergrund gedrängt. Sogar Mary Boyne spürte, wie ihr Denken nach und nach an Geschwindigkeit verlor, denn so unablässig es auch jetzt noch unter den Pendelschlägen hin und her schwingender Mutmaßung erzitterte, so erfolgten diese Pendelschläge doch langsamer und in einem rhythmischen Takt. Ja, es gab sogar Augenblicke der Erschöpfung, in denen sie ohnmächtig dabei zusehen musste, wie sie sich in das Entsetzliche fügte und seine ständige Gegenwart als eine der unumstößlichen Bedingungen ihres Daseins akzeptierte. Diese Augenblicke dehnten sich zu Stunden und Tagen, bis sie in einen Zustand teilnahmloser Ergebenheit verfiel, Sie beobachtete die Routine des täglichen Lebens mit den gleichgültigen Augen eines Wilden, auf den die sinnlosen Vorgänge des zivilisierten Lebens nicht den geringsten Eindruck machen. Sie begann, sich als einen Teil der Routine zu sehen, als eine Speiche, die sich mit der Drehung des Rades bewegt. Sie kam sich fast so vor wie eins der Möbelstücke in ihrem Zimmer, wie ein empfindungsloser Gegenstand, der zusammen mit den Stühlen und Tischen abgestaubt und herumgeschoben wird. Und diese zunehmende Apathie hielt sie in Ling fest. Den Bitten ihrer Freunde und den üblichen ärztlichen Drängen auf eine Veränderung zum Trotz. Ihre Freunde nahmen an, dass sich ihre Weigerung wegzuziehen auf den Glauben gründete, Boyne würde eines Tages an den Ort zurückkehren, von dem er verschwunden war, und um diesen vermeintlichen Zustand des Wartens entspann sich eine hübsche Legende. Doch in Wahrheit glaubte sie nichts dergleichen. In dem Abgrund von Seelenqual, der sie umfing, blitzten keine Hoffnungsstrahlen mehr auf. Sie war sicher, dass ihr Mann nie zurückkehren würde, dass er so endgültig aus ihrem Gesichtsfeld verschwunden war, als habe an jenem Tag der Tod selbst auf der Schwelle gestanden. Einer nach der anderen hatte sie sogar die verschiedenen Theorien verworfen, die von der Presse, der Polizei und ihrer eigenen gemarterten Fantasie über sein Verschwinden aufgestellt worden waren. Aus schierer Ermattung wandten sich ihre Gedanken von diesen Alternativen des Schreckens ab und stellten sich der nackten Tatsache, dass er verschwunden war. Nein, sie würde nie wissen, was aus ihm geworden war. Niemand würde es je wissen. Aber das Haus wusste es. Die Bibliothek, in der sie ihre langen, einsamen Abende verbrachte, wusste es ganz genau. Denn hier war der letzte Akt inszeniert worden. Hier war der Fremde eingetreten und hatte das Wort ausgesprochen, das Boyne veranlasst hatte, aufzustehen und ihm zu folgen. Der Boden, über den sie schritt, hatte seine Schritte gespürt. Die Bücher auf den Regalen hatten sein Gesicht gesehen, und es gab Augenblicke, in denen es ganz so schien, als stünden die alten, staubigen Wände im Begriff, unter dem Druck ihres Wissens zu zerbersten und mit einer Enthüllung des Geheimnisses herauszuplatzen. Doch diese Enthüllung erfolgte nie, und sie wusste, dass sie auch nie erfolgen würde. Ling war keines von den geschwätzigen alten Häusern, die ihnen anvertrauten Geheimnisse preisgeben. Der Sage nach war es stets ein stummer Komplize gewesen, ein unbestechlicher Hüter des Geheimnisses, das es entdeckt hatte. Und Mary Boyne, die seinem Schweigen von Angesicht zu Angesicht gegenüber saß, spürte, dass jeder Versuch, es mit menschlichen Mitteln zu durchbrechen, von vornherein zum Scheitern verurteilt war. 5. Ich sage nicht, dass es redlich war, aber ich sage auch nicht, dass es unredlich war. Es war ein Geschäft. Bei diesen Worten hob Mary erschrocken den Kopf und sah den Sprechenden angespannt an. Als man ihr eine halbe Stunde zuvor eine Visitenkarte mit der Aufschrift »Mr. Parvis« gebracht hatte, war sie sich sofort darüber im Klaren gewesen, dass ihr dieser Name, seit sie Boynes unvollendeten Brief gelesen hatte, nie richtig aus dem Kopf gegangen war. In der Bibliothek hatte sie einen kleinen, blässlichen Mann mit einer Glatze und goldgeränderten Brillengläsern vorgefunden, und sie erbebte in dem Wissen, dass dies der Mann war, dem der letzte bekannte Gedanke ihres Mannes gegolten hatte. Parvis war höflich, aber ohne unnütze Vorreden, in der Art eines Mannes, der immer seine Uhr in der Hand hält, auf den Zweck seines Besuches zu sprechen gekommen. Er habe einen geschäftlichen Abstecher nach England gemacht und, da er dabei auch in die Gegend von Dorchester gekommen sei, nicht zurückfahren wollen, ohne Mrs. Boyne mit seinem Besuch zu beehren und ohne sie, falls sich Gelegenheit dazu fand, zu fragen, was sie für Bob Elwells Familie zu tun gedächte. Seine Worte rührten in Mary die Quelle eines dunklen Grauens an. Wusste ihr Besucher am Ende etwa, was Boyne mit seinem unbeendeten Satz gemeint hatte? Sie bat ihn, seine Frage näher zu erklären und bemerkte sofort, dass er über ihre Unkenntnis zu staunen schien. War es möglich, dass sie wirklich so wenig wusste, wie sie behauptete? »Ich weiß nichts. Sie müssen mir alles erzählen«, stammelte sie, und daraufhin begann ihr Besucher mit seiner Geschichte, die, selbst bei ihrem getrübten Wahrnehmungsvermögen und ihrem Mangel an Einblick, ein gespenstisches Licht auf die ganze nebelhafte Affäre der Blue Star Mine warf. Ihr Mann hatte sein Geld durch eine brillante Spekulation auf Kosten eines anderen gemacht, der nicht schnell genug geschaltet hatte, und das Opfer seiner Findigkeit war der junge Robert Elwell, der ihm überhaupt erst den entscheidenden Tipp gegeben hatte. Parvis hatte Mary, als sie das erste Mal aufschrie, einen ernüchternden Blick durch seine Brillengläser zugeworfen. Bob Elwell war nicht pfiffig genug, das ist alles. Wenn er es gewesen wäre, hätte er ihren Mann vielleicht genauso ausgebotet. Solche Sachen passieren im Geschäftsleben Tag für Tag. Es ist wohl das, was die Wissenschaftler das Überleben des Tüchtigsten nennen, verstehen Sie? Sagte Mr. Parvis sichtlich angetan von der Trefflichkeit seines Vergleichs. Mary versuchte, die nächste Frage zu formulieren und verspürte dabei ein fast schon physisches Ekelgefühl, so als errege der bloße Geschmack der Worte Übelkeit. Aber dann beschuldigen Sie meinen Mann, etwas Unehrenhaftes getan zu haben? Mr. Parvis schätzte die Frage ruhig und leidenschaftslos ab. »Nein, das tue ich nicht. Ich sage nicht einmal, dass es unredlich war. Ich sage auch nicht, dass es redlich war. Es war ein Geschäft.« Alles in allem konnte keine Definition in seinen Begriffskategorien umfassender sein als das. Mary starrte ihn mit einem Ausdruck des Entsetzens an. Er kam ihr vor wie der gleichgültige Bote irgendeiner bösen Macht. Aber Mr. Elwells Anwälte schlossen sich ihrer Ansicht offensichtlich nicht an, da die Klage auf ihre Veranlassung zurückgezogen worden sein dürfte. Oh ja, sie wussten, dass sie technisch gesprochen keinen Fuß auf den Boden bekommen hätten. Als sie ihm rieten, die Klage zurückzuziehen, verzweifelte er. Sehen Sie, er hatte den Großteil des Geldes, das er in der Blue Star verlor, auf Borg genommen. Und das Wasser stand ihm bis zum Hals. Deshalb erschoss er sich, als sie ihm sagten, dass er keine Chance hätte. Wogen des Grauens brandeten auf Mary zu und schlugen mit ohrenbetäubendem Krach über ihr zusammen. Er hat sich erschossen? Er hat sich deshalb umgebracht? »Naja, genau genommen hat er nicht selbst Hand an sich gelegt. Er schleppte sich noch 2 Monate dahin, ehe er verstarb.« Parvis gab diese Feststellung so trocken zum Besten wie ein Grammophon, das eine Platte spielt. »Meinen Sie damit, dass er vergeblich versucht hat, sich zu töten und deswegen dann einen zweiten Versuch unternommen hat?« »Ach, er brauchte es gar nicht noch einmal zu versuchen«, sagte Parvis düster. Sie saßen sich schweigend gegenüber, während er seine Brille nachdenklich um seinen Finger kreisen ließ und sie, die Arme längs der Knie ausgestreckt, reglos in einer Gebärde starrer Angespanntheit verharrte. »Aber wenn Sie das alles wussten«, begann sie schließlich, kaum fähig, ihre Stimme mehr als ein Flüstern abzuringen, »warum haben Sie dann, als ich Ihnen nach dem Verschwinden meines Mannes schrieb, gesagt, Sie verstünden meinen Brief nicht?« Parvis nahm dies ohne wahrnehmbare Verlegenheit auf. »Ach, ich verstand ihn streng genommen wirklich nicht. Und selbst wenn ich ihn verstanden hätte, war es nicht der Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Die Sache war ja mit dem Rückzug der Klage erledigt. Nichts, was ich Ihnen hätte sagen können, hätte Ihnen geholfen, Ihren Mann zu finden.« Mary starrte ihn prüfend an. »Warum sagen Sie es mir dann jetzt?« Parvis zögerte noch immer nicht. »Nun, zuerst einmal nahm ich an, dass Sie mehr wüssten, als es den Anschein hat. Ich meine, was die Umstände von Elwells Tod angeht. Und dann reden die Leute inzwischen darüber, die ganze Geschichte ist wieder aufgerührt worden. Und ich dachte mir, wenn Sie es nicht wüssten, sollten Sie es wissen.« Sie blieb stumm und er fuhr fort: »Sehen Sie, es ist erst vor kurzem bekannt geworden, wie schlecht es um Elwells Finanzen stand. Seine Frau ist ziemlich stolz und hat so lange gekämpft, wie sie nur irgend konnte. Sie ist arbeiten gegangen und hat zu Hause genäht, als sie zu krank dazu wurde. Aber sie war gezwungen, sich um seine Mutter und um die Kinder zu kümmern, und darunter ist sie schließlich zusammengebrochen und musste um Hilfe bitten.« Das hat die Aufmerksamkeit wieder auf den Fall gelenkt, und dann haben ihn die Zeitungen aufgegriffen und einen Fonds gegründet. Die Leute dort hatten Bob Elwell alle gern, und fast die ganze Prominenz des Ortes steht auf der Spenderliste, und da wurden natürlich Fragen laut. Warum? Parvis unterbrach sich und tastete in seiner Innentasche herum. Hier ist ein Bericht über die ganze Sache aus dem Sentinel. Ein bisschen reißerisch natürlich, aber Sie sollten ihn sich wohl besser anschauen.« Er hielt Mary eine Zeitung hin, und sie schlug sie langsam auf, wobei sie sich an den Abend erinnerte, an dem die Lektüre einer Meldung aus dem Sentinel ihre Sicherheit zum ersten Mal in ihren Grundfesten erschüttert hatte. Ihre Augen glitten schaudernd von der marktschreierischen Überschrift »Witwe von Boynes Opfer muss um Hilfe bitten« zu zwei darin einmontierten Porträtaufnahmen. Die erste zeigte ihren Mann und war eine Reproduktion eines im Jahr ihrer Ankunft in England aufgenommenen Bildes. Es war die Fotografie von ihm, die sie am liebsten mochte. »Ich dachte, dass Sie Ihren Namen vielleicht auch auf die Liste«, hörte sie Parvis weitersprechen. Ihre Augen fielen auf das andere Porträt. Es war das eines noch jungen, schmächtigen Mannes, dessen Züge durch den Schatten einer ausladenden Hutkrempe etwas verwischt wurden. Wo hatte sie diese Umrisse bloß schon einmal gesehen? Sie starrte sie verwirrt an und ihr Herz schlug ihr dabei bis in den Hals. Dann stieß sie einen Schrei aus. »Das ist der Fremde, der zu meinem Mann gekommen ist!« Sie hörte, wie Parvis aufsprang und war sich dunkel bewusst, dass sie nach hinten in die Sofaecke gesunken war und er sich bestürzt über sie beugte. Sie richtete sich auf und streckte die Hand nach der Zeitung aus, die sie hatte fallen lassen. »Das ist der Mann, ich würde ihn überall erkennen«, beteuerte sie mit einer Stimme, die sich in ihren Ohren wie ein Schrei anhörte. Parvis Antwort schien sie aus weiter Ferne zu erreichen, von himmelhohen, nebelverstopften Wendelgängen herab. »Mrs. Boyne, es geht Ihnen nicht gut. Soll ich jemanden rufen? Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen?« »Nein!« Ihre Hand, krampfhaft um die Zeitung geklammert, stürzte sie auf ihn zu. »Ich sage es Ihnen, das ist der Mann, ich kenne ihn. Er hat im Garten mit mir geredet.« Parvis nahm ihr die Zeitung ab und richtete seine Brille auf das Bild. »Das kann nicht sein, Mrs. Boyne. Das ist Robert Elwell.« »Robert Elwell?« Ihr bleiches Starren schien in den leeren Raum hinauszuschweifen. »Dann war es Robert Elwell, der ihn geholt hat.« »Boyne geholt hat. An dem Tag, an dem er von hier fortging.« Parvis senkte seine Stimme, während sie die ihre immer lauter erhob. Er beugte sich nach vorn und legte ihr behutsam seine Hand auf den Arm, als wollte er sie sanft dazu überreden, wieder Platz zu nehmen. »Aber Elwell war tot. Können Sie sich denn nicht mehr daran erinnern?« Mary hörte nicht, was er sagte. Ihre Augen starr auf das Bild gerichtet, setzte sie sich hin. »Erinnern Sie sich nicht mehr an Boynes unbeendeten Brief an mich, den Sie an diesem Tag auf seinem Schreibtisch gefunden haben?« Ihr fiel auf, dass Parvis teilnahmslose Stimme plötzlich seltsam zitterte. »Sie werden sich doch sicherlich daran erinnern«, drängte er sie. Ja, sie erinnerte sich. Das war das Allergrausigste daran. Elwell war einen Tag vor dem Verschwinden ihres Mannes gestorben. Und dies war Elwells Porträt, und es war das Porträt des Mannes, der im Garten mit ihr gesprochen hatte. Sie hob den Kopf und ließ ihre Blicke langsam durch die Bibliothek wandern. Durch die Nebelschwaden in ihrem Kopf hörte sie das schwache Brummen halb vergessener Worte. Worte, die auf dem Rasen von Pangburn Alidas Stairs Mund entströmt waren, bevor Boyne und seine Frau das Haus in Ling je gesehen hatten oder sich vorgestellt hatten, dass sie es eines Tages vielleicht besitzen würden. »Das war der Mann, der mit mir gesprochen hat«, wiederholte sie. Sie blickte abermals Parvis an. Er versuchte, seine Beunruhigung hinter etwas zu verbergen, das er wahrscheinlich für einen Ausdruck nachsichtigen Mitleids hielt, doch die Ränder seiner Lippen waren blau. »Er hält mich für verrückt, aber ich bin nicht verrückt«, dachte sie. Und plötzlich kam ihr die Erleuchtung, wie sie ihre sonderbare Behauptung unter Beweis stellen konnte. Sie saß ganz still, hielt ihre zitternden Lippen im Zaum und wartete, bis sie sich ihrer Stimme sicher sein konnte. Dann sagte sie, während sie Parvis direkt ins Gesicht blickte, »Würden Sie mir bitte eine Frage beantworten? Wann hat Robert Elwell versucht, sich zu töten?« »Wann? Wann?« stammelte Parvis. »Ja, das Datum. Bitte versuchen Sie, sich zu erinnern.« Sie sah, dass er immer mehr Angst vor ihr bekam. »Ich habe meine Gründe«, beteuerte sie. »Ja, es fällt mir nur nicht mehr ein. Vor ungefähr 2 Monaten, würde ich sagen.« »Ich will das Datum«, wiederholte sie. Parvis nahm die Zeitung in die Hand. »Vielleicht steht es hier«, sagte er, um ihr zu willfahren. Seine Augen huschten die Seite hinab. »Hier. Hier haben wir es. Letzter Oktober am...« Sie nahm ihm die Worte aus dem Mund. »Am 20., nicht wahr?« Mit einem durchdringenden Blick an ihre Adresse bestätigte er. »Ja, am 20. Dann haben Sie es also doch gewusst.« »Ich weiß es jetzt.« Ihre Blicke wanderten an ihm vorbei. »Sonntag, der 20. Das war der Tag, an dem er zum ersten Mal kam.« Parvis Stimme war fast unhörbar. »Zum ersten Mal hierher kam?« »Ja.« »Dann haben Sie ihn also 2-mal gesehen?«
»Ja, 2-mal.«
Sie hauchte es ihm nur zu. »Am 20. Oktober kam er zum ersten Mal. Ich erinnere mich an das Datum, weil wir an diesem Tag auch zum ersten Mal auf den Meldon Steep geklettert sind.« Bei dem Gedanken, dass sie es ansonsten vielleicht vergessen hätte, hörte sie sich innerlich ein leises Lachen ausstoßen, ein Lachen, das wie ein Röcheln klang. Parvis blickte sie immer noch so prüfend an, als versuchte er, ihren Blick aufzufangen. »Wir sahen ihn vom Dach aus«, fuhr sie fort. »Er kam durch die Lindenallee auf das Haus zu. Er war genauso angezogen wie auf dem Bild. Mein Mann sah ihn als erster. Er erschrak und rannte vor mir hinunter, aber es war niemand da. Er war verschwunden.«
»Elwell war verschwunden.«
»Ja.« Ihr Geflüster schien nach dem Seinen zu tasten. »Ich konnte mir nicht vorstellen, was geschehen war. Jetzt kann ich es. Er versuchte damals zu kommen, aber er war noch nicht tot genug. Er konnte uns nicht erreichen. Er musste 2 Monate aufs Sterben warten und dann ist er zurückgekommen. Und Ned ist ihm gefolgt.« Sie nickte Parvis mit dem triumphierenden Ausdruck eines Kindes zu, das soeben ein vertracktes Rätsel gelöst hat. Aber plötzlich hob sie mit einer Geste der Verzweiflung die Hände und presste sie an ihre Schläfen. »Oh mein Gott! Ich habe ihn zu Ned geschickt. Ich habe ihm gesagt, wo er hingehen soll. Ich habe ihn in diesen Raum geschickt.« Sie spürte, wie die Bücherwände der nach innen fallenden Fassade einer Ruine gleich auf sie zurasten, und sie hörte, wie Parvis von weit her durch die Trümmer nach ihr rief und sich verzweifelt darum bemühte, zu ihr vorzudringen. Aber sie fühlte nichts, als er sie berührte, sie hörte nichts, als er den Mund auftat. Durch das Getöse vernahm sie nur einen klaren Ton. Die Stimme von Alida Stair, die in Pangburn auf dem Rasen sprach. »Ihr werdet es nicht gleich als solches erkennen.
Erst danach. Erst lange danach.